investmentbank.de.
Heute sprechen wir über ein Thema, das seit Anfang 2024 in der Investmentbranche für Gesprächsstoff sorgt. Der ELTIF, so die Abkürzung für European Long-Term Investment Fund. Dieses Vehikel hat mit der Reform durch die EU ein neues Gesicht bekommen. Die Neufassung verspricht bessere Zugänglichkeit für Privatanleger, höhere Flexibilität für Anbieter und eine insgesamt attraktivere Produktgestaltung. Doch was genau steckt hinter dem ELTIF? Welche Rolle spielt der Fonds bei der Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur und realwirtschaftlicher Projekte? Und ist das Ganze eher ein neues Label oder eine echte Chance für Impact Investing? Darüber spreche ich heute mit Kevin Helm. Herr Helm ist Experte für nachhaltige Kapitalanlagen bei GLS Investments. Er beschäftigt sich intensiv mit der neuen ELTIF-Regulierung. Hallo Herr Helm, schön, dass Sie heute dabei sind.
Schönen guten Tag, hallo Herr Salo.
Herr Helm, für alle, die noch nicht ganz so tief im Thema drin sind, was ist ein ELTIF und was unterscheidet die neue Version 2.0 vom bisherigen Modell?
Ja, der European Long-Term Investment Fund, so wie gerade schon gesagt, ist eben ein EU-Vehikel oder eine besondere Form der Fondsausgestaltung, die sich schon 2015 das erste Mal gemeldet hat. Der sogenannte oder jetzt rückblickend betrachtet ELTIF 1.0 war damals die Idee aus dem Green Deal entstanden, die ja, Anlagen auch für oder Anlagen im Infrastrukturbereich auch für privat und institutionelle Investoren einfacher zugänglich zu machen und eben diese sehr langfristig ausgelegten Assets in eine Fondsstruktur zu packen, die es eben ermöglicht, einfach und mit klaren Regeln zu investieren. Das Ganze war eine sehr schöne Idee, müsste man rückblickend sagen, allerdings in der Umsetzung leider sehr geprägt durch sehr viel Bürokratie und man sieht in der Ausgestaltung jetzt rückblickend, dass da sehr viele verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt wurden, die im Gesamtkontext nachher dazu geführt haben, dass der ELTIF 1.0 nicht die gewünschte Nachfrage erzeugt hat, wie sich das die EU mit dieser neuen innovativen Struktur eines Fonds gedacht hat. Deswegen ist man quasi schon relativ früh, nach nur 6 Jahren, das ist in Fondsjahren relativ wenig, auf die Idee gekommen, eine sogenannte Novelle zu praktizieren. Das heißt, es wurde der bestehende Gesetzestext überarbeitet und es wurden eben verschiedene Verbesserungen vorgenommen, um die Attraktivität dieses Vehikels zu steigern. Um das mal so pragmatisch zusammenzufassen, es waren verschiedene Bereiche. Zum einen eben die Voraussetzungen, wie man als Investor in eine solche Struktur investieren kann, wurde überarbeitet. Hier einfach mal plakativ gesagt, die Größen der Investition und auch die Voraussetzungen für das eigene Portfolio wurden angepasst. Früher war es nämlich so im 1.0, dass man mindestens ein Vermögen von 100.000 Euro mitbringen musste und man dann auch nur 10% seines Portfolios investieren durfte, es sei denn, man hatte mehr als 500.000 Euro Portfoliovermögen zur Verfügung, dann durften es auch etwas mehr sein. Und damit war eben die Mindestinvestitionsgröße von 10.000 Euro geboren. Und da stellt sich natürlich schon kritischerweise die Frage, ist es denn dann wirklich eine Privatkundeninvestition für jeden und jede? Denn mit 10.000 Euro und 100.000 Euro Gesamtvermögen schließt man einfach einen großen Teil der potenziellen Investoren kategorisch aus. Die ist jetzt in der ELTIF 2.0 Novelle ersatzlos gestrichen worden, diese Hürde. Das heißt, jede Investitionshöhe ist potenziell möglich. Es hängt also dann von der Ausgestaltung des Produktes ab. Dann ging es noch darum, dass die Anlageberatung, die für ein solches Vehikel richtig und auch notwendig ist, dann ebenfalls überarbeitet wurde. Denn früher war es so in der 1.0-Regulierung, dass die regulatorischen Anforderungen gar nicht so ganz klar waren für die beratenden Häuser, denn es wurde stets darauf verwiesen, dass ein zusätzlicher, nicht näher definierter Hinweis auf die besonderen Risiken von Langzeitinvestitionen gegeben werden musste. Und da sträuben sich quasi den Vertriebshäusern direkt die Haare, denn das ist eine Abweichung vom langfristig standardisierten MiFID II-Prozess gewesen. Und Unsicherheit ist eben immer problematisch für die Planung von Vertriebsaktivitäten. Auch hier eine klare Verbesserung im ELTIF 2.0. Wir halten uns jetzt hier also an den klassischen MiFID II-Prozess der Anlageberatung. Also Vertriebshäuser, seien es Banken oder einzelne Vertriebspartner, können hier auf den Standardprozess zurückgreifen und haben damit deutlich mehr regulatorische Sicherheit. Und zum Schluss auch die Portfoliogestaltung, also für die Anbieter von ELTIFs, wurde einiges getan, um eben die Steuerung der Anlage Möglichkeiten, also der Assets, sei es jetzt Infrastruktur oder weitere unterschiedliche Fonds, die eingekauft werden, diese zu berücksichtigen. Da wurde an der Größenordnung deutlich geschraubt, sodass die Portfolio-Manager viel mehr Möglichkeit haben, sich auf den Märkten mit liquiden und illiquiden Assets zu versorgen. Also rundum eine große Novelle für den Privat- und institutionellen Markt.
Sehen Sie besondere Chancen für Anbieter, die sich bereits auf ESG oder Impact Investments spezialisiert haben? Und Sie haben es schon angesprochen, Infrastrukturinvestments, sind die davon betroffen?
Ja, also wir als Anbieter GLS Investments von Anlagevehikeln sehen eine riesige Chance für den Markt. Gerade im Bereich ESG und Impact Investments kann man klar sagen, dass der LTIF nun erstmalig die Möglichkeit bietet, für jedermann entsprechende Investitionen in Infrastruktur und eben auch in Energieinfrastruktur zu leisten. Generell finden wir natürlich als Anbieter das Thema Infrastruktur sehr interessant, denn es bietet immer eine gewisse Art von Diversifikation im Portfolio. Das ist aus der klassischen Perspektive vor allem eben ein Risikodiversifizierungstool, um eben abweichend von den klassischen, oft gewählten Anlagebausteinen, Aktien und Anleihen, eben noch einen Portfoliobaustein zu haben, der sich entsprechend anders entwickeln kann als diese beiden erstgenannten Bausteine. Das sind dann eben Themen wie die Langfristigkeit der Anlage und eben die geringere Abhängigkeit von Zinsentwicklung und Konjunkturzyklen, da ein besonderer Treiber, dass eben der Diversifikationsfaktor hier besonders ausschlaggebend ist. Aber auch aus Renditegesichtspunkten ökonomisch ist das eine sehr interessante und vor allem eben langfristig orientierte Renditesteigerung fürs Portfolio. Man kann davon ausgehen, wenn man voraussetzt, dass eben Eigenkapitalinvestitionen durch einen LTIF getätigt werden, eben auch eine entsprechend attraktive Eigenkapitalverzinsung vorausgesetzt werden kann. Und diese kann eben insbesondere bei langfristig orientierten Infrastrukturinvestitionen dann auch meist sehr gut prognostiziert werden, sodass die Cashflows über große Teile schon gut eingeplant werden können. Und aktuell ist es natürlich so, dass Infrastrukturinvestitionen besonders medial eine besondere Aufmerksamkeit genießen. Nicht zuletzt durch das Infrastruktursondervermögen durch die Bundesregierung hat das nochmal eine besondere Relevanz bekommen und ist so also auch wieder häufiger in den Köpfen der Anlegerinnen und Anleger ergreifbar zu sehen, dass man hier einen besonderen Investitionsbedarf hat. Jetzt hatten Sie gesagt, ist das für Impact- oder ESG-Investoren denn besonders interessant? Und da würde ich dann eben die Nische der Energieinfrastruktur sehen, dass wir eben abseits der vielleicht oft mit dem Begriff in Verbindung gebrachten Investitionen in Straßen, in Gebäude oder eben in infrastrukturell wichtige Institutionen auch eben besonders den Energiemarkt hier in den Fokus rücken kann. Wir als GLS stehen ja jetzt schon sehr lange in unserer Gruppe für die Investitionen in eine nachhaltige Energieinfrastruktur, also eben die Abkehr von klassischen fossilen Brennstoffen. Und dementsprechend sehen wir es besonders interessant an, hier eben Investitionen in die richtige Richtung zu lenken. Das ist besonders aus dem Gesichtspunkt der Differenzierung eben von anderen Infrastrukturanlagen interessant, weil wir hier eben auf den Wachstumsmarkt Energie setzen können, der zum einen eben geprägt davon ist, dass wir in Zukunft eben einen deutlich steigenden Energieverbrauch haben werden. Da sind Themen natürlich Einflussfaktoren wie Elektromobilität, der Ausbau von Datencentern, KI, Quantencomputing, aber auch eben klassische Themen wie Heizen oder die Klimatisierung von Gebäuden, die in Zukunft einfach einen enormen Anteil am Energieverbrauch haben werden und dieser Energieverbrauch wird steigen. Da sind sich viele Experten sehr einig. Und was eben auch für sehr viel Einigkeit sorgt, ist eben, dass der Anteil von fossilen Brennstoffen an diesem Energiemix sinken wird und der Anteil von Strom steigen wird. Wenn wir das voraussetzen, dann ist es eben besonders interessant, sich eben für die nachhaltige Stromerzeugung zu interessieren. Da ganz klassisch für uns im Fokus eben Solar- und Windenergie. Die bieten besonders große Potenziale, hier eine attraktive Rendite zu erzielen.
Welche Ziele verfolgt die Europäische Union Ihrer Meinung nach mit der Überarbeitung von LTIF und werden diese durch die Novelle auch tatsächlich besser erreicht?
Ja, die sind quasi mit uns sehr übereinstimmend. Auch die EU hatte einen besonders nachhaltigen Blick auf die Novelle, denn wie anfangs ganz kurz in dem Nebensatz erwähnt, entstand die Idee des European Long-Term Investment Funds eben aus dem sogenannten European Green Deal, also der Idee, die Treibhausgase bis 2030 massiv zu reduzieren. Da ist immer noch die Rede von knapp 50% im Vergleich zu 1990 und eben die EU bis 2050 komplett klimaneutral aufzustellen. Und das Ziel klingt natürlich sehr, sehr erstrebenswert und gut, bedarf aber auch eben zugleich gigantischer Investitionen. Also nur um sich davon mal ein Bild zu machen, die Zahlen sind wirklich enorm, die dahinter stecken. Jetzt gibt es unterschiedliche Quellen, die man da heranziehen kann. Aber nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Wenn man dem IFO-Institut Glauben schenken möchte, dann sind es eben knapp 8 Billionen Euro, also wirklich eine Zahl mit sehr vielen Nullen, die gebraucht wird, um 2050 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Bloomberg spricht hier von 7 Billionen, also so weit abweichend ist es nicht. Es ist zwar eine ganze Billion, aber in dem Kontext sehr nah dran. Die EU selber ist ein bisschen konservativer, würde ich mal sagen. Sie schätzen nur knapp 260 Milliarden, wobei das schon sehr häufig auch intern in der EU eben wieder eingefangen wurde, dass es deutlich mehr sein müsste, die investiert wird. Aber egal, auf welche Zahl man sich jetzt bis 2050 stürzt, klar ist, es wird eben enorm viel Geld benötigt und es muss auch klar sein, dass eben dieses Geld nicht allein von den EU-Mitgliedstaaten getragen werden kann. Da bedarf es eben auch der Investition von privaten Anlegern und institutionellen Anlegern. Und hier ist eben der LTIF ein super Vehikel aus unserer Perspektive, um das nochmal zu kanalisieren, um eben an der Stelle den Anlegerinnen und Anlegern mehr Rechtssicherheit zu geben, mehr Potenzial zu zeigen, in welche Märkte man investieren kann, zu klar definierten Voraussetzungen. Und gerade für den Privatmarkt, das darf man nicht unterschätzen, da steckt so viel Kapital drin, das aktuell nicht an den richtigen Stellen aus unserer Sicht allokiert ist, sondern häufig eben auf Tagesgeldern, auf klassischen Girokonten oder Sparbüchern eben keine Wirkung entfalten kann, Entschuldigung, sondern eben einfach nur der Liquidität zugutekommt. Und dementsprechend ist da großes Potenzial eben in dem LTIF unserer Meinung nach hier die Idee der langfristigen Ausrichtung der EU zu unterstützen.
Das ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns doch mal auf der Investorenseite bleiben. Welchen Anlegern kann ein LTIF echten Mehrwert bieten? Sehen Sie bestimmte Anlegertypen, für die sich der Zugang zu Infrastrukturinvestitionen über dieses Format besonders lohnt, etwa im Vergleich zu klassischen Fonds?
Ja, also ganz pauschal muss ich natürlich immer ganz compliant sagen, dass man das nicht beantworten kann, da es sich natürlich auf der einen Seite immer an den Bedürfnissen des Investors oder der Investorin orientiert und auch jeder LTIF an sich natürlich eine große Bandbreite von Möglichkeiten hat, selbst zu investieren. Also obwohl der LTIF an sich natürlich in der Idee entstanden ist, wie gerade ausgeführt, aus dem European Green Deal und mit einer Ausrichtung eben das mitzufinanzieren, bietet der LTIF eben auch klassische Infrastrukturinvestitionsmöglichkeiten, aber auch eben ganz klassische Möglichkeiten eines Dachfonds sich auszugestalten. Generell kann man aber das schon so zusammenfassen, dass es besonders interessant ist für Anleger, die sich langfristig orientieren möchten. Das sagt ja auch schon der Name, aber das sollte dann eben auch Programm sein. Als Baustein in einem Portfolio kann das eben eine sehr langfristige Komponente darstellen, die keine große Arbeit für den Anlegenden produziert und eben durch die klassischen Fondsstrukturen eben im Portfolio eine schöne Erweiterung bietet. Und es bietet für alle eben einen besonderen Zugang zu nicht öffentlichen Investitionen, den sogenannten Private Markets. Das heißt, normalerweise über klassische Aktien oder Anleihen oder auch Mischmandate ist es eher schwierig, an diesen Themenbereichen zu partizipieren. Natürlich kann man sich Anleihen und Aktien anschauen von beteiligten Unternehmen, die also beispielsweise in der Baubranche unterwegs sind oder in der Logistik, die davon indirekt partizipieren, wenn Infrastrukturinvestitionen getätigt werden. Das direkte Investment aber in einen Windpark oder in eine in eine Solaranlage, die ist normalerweise sehr beschränkt und eigentlich institutionellen Anlegern vorenthalten. Durch den LTIF ist hier eben die Öffnung möglich, dass eben auch Privatinvestoren mit kleinen Investitionen auf ihrer Seite eben große Investitionen auf der Zielinvestmentseite vorantreiben können. Das schließt allerdings auch im gleichen Maße nicht die Investition für institutionelle Anleger aus, denn auch für institutionelle Anleger ist es aus unserer Sicht sehr interessant, sich eben in einem solchen Vehikel einen Baustein zu sichern, der ihnen auf der einen Seite eben die oben genannten Vorteile bietet und darüber hinaus eben gerade für ihre Bedürfnisse regulatorisch notwendige Reportings und Nachhaltigkeitsberichte bietet, die sie sonst eben vielleicht in einer privat nicht öffentlichen Investition so nicht bekommen. Und für alle, die eben in aktuellen Zeiten besonders das Thema Krisenhedging und Diversifizierung für sich auf der Agenda haben, ist das eben ein Baustein, der eben vergleichsweise krisensicher ist, weil sie eine andere Volatilitätsstruktur aufweisen, die Investitionen in Infrastruktur und eben das ganze Portfolio nochmal deutlich diverser aufstellen kann. Also insgesamt kann man sagen, eine sehr breite Zielgruppe von privat über institutionelle Anlegerinnen, aber eben vor allem für die Investoren geeignet, die sich mit diesem Themenkomplex weiter auseinandersetzen wollen und hier einen einfachen Einstieg suchen.
Ja, und damit sind wir auch schon bei der Abschlussfrage. Und ich würde eigentlich gerne nochmal auf Infrastrukturinvestments einsteigen, weil die ja auch ganz wesentlich sind und von der EU im Hinterkopf gedacht waren. Welche Möglichkeiten bietet denn GLS Investments aktuell im Bereich Infrastrukturinvestments?
Aktuell sind wir ja sehr breit aufgestellt auf der liquiden Seite. Das heißt, wir haben verschiedenste Mandate im Bereich Aktien, Renten und auch Mischmandaten, die eben genau diesen Effekt anspielen und Infrastruktur eben als indirekte Investitionsmöglichkeit bieten, darüber, dass eben die Unternehmen, die hinter den Anleihen und Aktien stecken, eben von den Investitionen in eine nachhaltige Wirtschaft im Allgemeinen eben profitieren. Und wenn man ein Produkt herausziehen möchte, was eben sehr nah an dem Themenbereich Energieinfrastruktur dran ist, dann wäre es bei uns natürlich der GLS Bank Klimafonds, der eben hier mit seinen Aktien und Anleihen sehr stark an der klimaneutralen Ausrichtung orientiert ist. Aber so viel kann ich vielleicht schon sagen, auch wir finden dieses Thema sehr interessant und arbeiten aktuell an einer Lösung, eben unseren Kundinnen und Kunden in Zukunft auch die Möglichkeit zu geben, noch direkter eben die Chancen und auch Risiken der Energieinfrastruktur mitzunehmen und da rein zu investieren. Dazu aber an gegebener Stelle dann entsprechend mehr.
Herzlichen Dank, Herr Helm, für Ihre fundierten Einblicke in das Thema LTIF 2.0 und die Einschätzungen zur Marktentwicklung. Es bleibt spannend zu sehen, welche Rolle dieses Instrument künftig in der nachhaltigen Kapitalanlage spielen wird.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de